No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, schön, dass wir uns endlich wieder mal zu so einem spannenden Thema heute hören.
Ja, hallo, servus Simone. Ja, es war wirklich wichtig, weil es auch ein Thema ist, wir haben das letzte Mal so viel über Entgiften, Entschlacken und Abnehmen gesprochen, aber ganz ehrlich, wir haben vom Kloster bis zum Fünf-Sterne-Hotel alles abgedeckt, aber man kann ja das auch zu Hause machen und es geht auch etwas günstiger, oder?
Ja, also absolut. Wir haben jetzt halt mal quasi die Ferraris der Fasten-Retreats und Möglichkeiten ausgepackt. Aber ja, klar, also wir werden uns heute den etwas kostengünstigeren Möglichkeiten widmen, sagen wir mal so. Also für die kleine Brieftasche. Und es ist ja auch nicht immer notwendig. Also ich glaube, um eine Lebensstilveränderung herbeizuführen mit einer beginnenden, und da ist der Startpunkt natürlich immer so quasi der Beginn, mit einer Entlastung, den Körper mal ein bisschen etwas Gutes zu tun und zu entlasten, da braucht es auch nicht unbedingt das Fünf-Sterne-Hotel oder auch nicht das Kloster, je nach Geschmack, sondern das kann man natürlich auch wunderbar zu Hause machen, wenn man ein paar Kleinigkeiten bedenkt.
Und ich brauche auch nicht unbedingt jetzt einen Arzt dabei und ein komplettes Check-up davor, oder?
Nein. Also da haben wir wirklich dezidiert übers restriktive Fasten und ganz arge Eingriffe quasi auch in den Stoffwechsel gesprochen, wenn wir über Detox-Kuren und eben diesen ganzen Entgiftungskreislauf über die Leber gesprochen haben. Wo heute eher das Thema ja hingehen soll, sind so, sagen wir mal, auch die kleinen Daily Hacks, die man einbauen kann oder eben auch vielleicht produktseitig ein paar Möglichkeiten aufzeigen, die einen so eine körperliche Entlastung doch durchaus leichter machen.
Ja, dann lass uns einmal starten. Was kann ich zu Hause tun?
Ja, also wenn ich jetzt grundsätzlich mal einsteigen möchte in dieses ganze Thema der Entlastung, dann kann ich mir mal so eine Checklist machen und mal so Routinen, die quasi festgefahren sind, vielleicht auch mal verschriftlichen. Dass man einfach mal sagt, ja, wie schaut so ein Tagesablauf auf? Stehe ich als erstes auf, so wie ich, und lass mir den Kaffee runter. Auf den freue ich mich jeden Tag, weil das riecht so unfassbar gut. Ich bin gar nicht so ein Kaffee-Freak, aber ich mag den Geruch unglaublich gern. Solche Kleinigkeiten, also einfach mal aufschreiben. Wie schaut so ein Alltag aus, was Ernährung, was Trinkgewohnheiten betrifft? Und da erkennt man ja dann schon ein paar Muster. Ein paar Muster, die man dann vielleicht auch ganz sicher schon im Hinterkopf hat, ein bisschen verändern möchte. Das kann sein der Alkohol, den einmal zu pausieren, dann zum Beispiel auch snacken. Manchen fällt das vielleicht gar nicht so auf. Die haben das zwar schon irgendwie so in der Ahnung, dass so diese Snackfrequenz immer höher wird, wenn der Stresspegel höher wird. Aber deswegen sage ich auch, das mal zu verschriftlichen, über vielleicht ein paar Tage so ein Protokoll zu führen, hat ganz, ganz viel Sinn, weil dann wird man sich dessen auch ganz bewusst und viel gewahr.
Und, und wie lange soll ich da mal Zeit nehmen dafür? Ist das jetzt eine Woche, zwei Wochen oder brauche ich einen Monat?
Ja,
oder?
Also ein, zwei Wochen wären natürlich ideal, um da auch mal wirklich so ein bisschen Ruhe reinzubringen und ein paar Dinge dezidiert verändern zu können. Wir wissen grundsätzlich, um langfristig Veränderungen herbeiführen zu können, brauchen wir circa 21 Tage. Also nach 21 Tagen lassen sich Gewohnheiten vereinfacht verändern. Das heißt nicht, dass das für jeden gilt. Jeder, der raucht, weiß ganz genau, 21 Tage sind schon super anstrengend. Okay. Nicht zu rauchen zum Beispiel. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein paar Faktoren psychologischer Natur, vielleicht auch sogar körperlich, die man beachten muss. Aber so zwei Wochen entlasten mit eben so einer Phase, wo ich mal beginne, mir darüber Gedanken zu machen, wie meine Routinen ausschauen, was kann ich verändern. Wäre schon ganz
Da muss ich jetzt, wenn wir vom Entlasten reden, dann entlaste ich ja auch mein ganzes System und ich nehme auch ab dabei. Aber ich muss nicht fasten, oder? Oder ist dann das wieder was anderes?
Es ist möglich. Also jeder Körper reagiert auch anders. Es gibt ja auch wirklich beim dezidierten Fasten, das klingt jetzt ganz paradox, aber Menschen, die nehmen sogar ein bisschen zu. Also Das kommt sehr stark darauf an, wie die Ausgangssituation ist. Deswegen wieder mal mein Lieblingsspruch, es kommt drauf an. Und auch hier natürlich die meisten Menschen, die auch sich gerne entlasten wollen, das Last vielleicht von einer Last befreien, die würden auch ganz gern abnehmen. Ich glaube aber, vielleicht sollte das nicht primär im Fokus stehen, sondern eher eben gesunde Gewohnheiten zu implementieren und vielleicht weniger gesunde ein bisschen rauszulassen.
Aber dann kommt ja das sowieso miteinander. Also wenn ich jetzt einmal einen Alkohol weglasse, genau. Zeit, die Snacks, da nehmen wir an, dass die auch oft süßer Natur sind. Ja? Die weglasse. Dann hast du mir da gesagt, Intervallfasten, dass das definitiv ein sehr simpler Hebel ist. Da war ja schon das letzte Mal die Frage, eher das am Abend auslassen, nehme ich an, was aber dann fast ein bisschen unsozial ist. Also wenn du vor allem irgendwo bist. Oder ist es auch wurscht, wenn ich sage, ja, ich gehe halt um 19 Uhr essen und isst dann bis zum Mittag oder wann auch immer nichts. Ich lasse das Frühstück weg.
Kommt drauf an. Ja. Es also kommt drauf an, dass du um 19 Uhr isst.
Aber das ist jetzt vom System her fast egal, oder?
Ja. Fast egal, aber natürlich, ich meine, das haben wir auch schon in der Folge besprochen, wo wir ein bisschen mehr über das Intervallfasten gesprochen haben. Wenn ich natürlich den Schweinsbraten um 19 Uhr reinzisch, dann wird das nicht so cool für die Autophagie sein, für die Erholungswerte, und das Entlasten wird dann auch nicht so einfach. Das heißt, natürlich wäre es schön, wenn wir am Abend den Körper so viel Ruhe gönnen würden, wie nur irgendwie abzwackbar. Das heißt, auch der Schlaf gehört priorisiert. Also das wäre ideal, weil wir einfach wissen, was für einen unfassbaren Hebel eine gute Schlafhygiene haben kann. Das heißt, da muss man auch wirklich darauf achten, schlafe ich regelmäßig? Kann ich das überhaupt aufgrund meines Alltags, meines Jobs? Habe ich kleine Kinder und so weiter? Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Aber Schlaf priorisieren wäre schon mal ganz, ganz sinnvoll.
Schlaf priorisieren, okay, das habe ich mal aufgenommen. Ja. Die tägliche Bewegung, von was reden wir denn da? Reden wir von Ausdauer, reden wir, dass man auch Krafttraining machen sollte, wie lang, oder es kommt drauf an wahrscheinlich wieder, ja, was du normalerweise tust, aber ich soll es wahrscheinlich in der Phase jetzt nicht übertreiben und irgendwo schauen, dass ich einen Marathon laufe oder extreme Ausdauer Einheiten mach oder extremes Krafttraining, nehme ich
genau.
An.
Also täglich bewegen an der frischen Luft. Also das ist auch so ein eine Selbsterkenntnis, die ich in den letzten Wochen ganz stark wahrnehme. Das spiegelt sich auch quasi in meinen Erholungswerten enorm wider. Also da kann bitte auch jeder gerne in die Kommentare die eigenen Erfahrungen hinterlassen, weil ich merke, wenn ich locker mich draußen körperlich bewege, auch im Winter, also ich gehe ganz gern langlaufen, ein bisschen Skifahren, Skitouren gehen, aber wirklich im lockeren Bereich und auch nicht übertrieben lang, dass das einen enorm positiven Einfluss auf meine Erholungswerte hat, im Gegensatz dazu, wenn ich zum Beispiel auch zu Hause nur indoor zum Beispiel am Laufband bin oder am Ergometer auf der Rolle, das hat einen echt positiven Einfluss. Und das würde ich natürlich priorisieren. Frische Luft, Natur, da wissen wir, das hat auch auf quasi die Stresswerte einen positiven Einfluss. Und das wären natürlich auch alles Dinge, die zur Entlastung führen.
Okay. Was du mir immer sagst, man soll es nicht radikal angehen. Ja? Das heißt, da sind ein, zwei Regeln sollten am Anfang reichen. Also sowas wie, dass man nach 19, sagen wir 20 Uhr, oder 20, 30 nichts mehr isst, dann diese zwei, drei Mahlzeiten sollte man schon vielleicht beibehalten und vielleicht diese Snacks, irgendwas muss man ja weglassen, weil sonst macht es ja dann auch keinen Sinn mehr, oder?
Ja, aber vielleicht ist es auch nur quasi die Zusammensetzung der Mahlzeiten, die man verändern kann, um zu entlasten. Eben, dass man zum Beispiel mal weniger Fleisch konsumiert, dass man eher diese bunten Gemüsesorten priorisiert, die auch saisonal durchaus vorhanden sind. Also wir haben jetzt ja auch in Österreich durchaus diese Wintergemüsesorten, die sehr, sehr dienlich sind für Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter. Dass man das fokussiert, dann eben wieder dieser ganze Mikrobiom-Fokus, auf den wir dann sicher noch eingehen, kann man natürlich sehr, sehr stark über die Ballaststoffe
Die brauche ich ja dann. Also genau. Ballaststoffe brauche ich. Du sagst immer, ich brauche auch Proteine. Mhm. Und wie schaut es mit den Carbos aus, Carbohydrates? Also Kohlenhydrate bräuchte ich jetzt nicht wirklich, oder?
Genau. Also das, was am notwendigsten ist, sind Proteine und Fette. Gute Fette bitte. Und natürlich bei dieser Art der Ernährung dann nie auf die Ballaststoffe vergessen, weil das passiert dann halt natürlich relativ einfach, weil Ballaststoffdichte meistens in den kohlenhydratreicheren Lebensmitteln vorhanden sind. Deswegen sage ich das immer explizit, auch bei den Low-Carb-High-Fat-Diäten oder Keto und so weiter, bitte auf die Ballaststoffe achten, weil sonst ist unser Mikrobiom traurig. Und was der Körper eigentlich am wenigsten braucht, wenn wir jetzt nicht über sportliche Höchstleistungen sprechen, sind es Kohlenhydrate, weil er kann aus Proteinen und aus Fetten eigentlich Kohlenhydrate bauen, umgekehrt aber nicht.
Das heißt, Brot weglassen?
Könnte man.
Kartoffel, Nudeln, Reis, das ist dann schon zart, dann sind wir schon bei einer echten Diät.
Ja, da wird es dann schon oft wirklich für viele auch anstrengend. Erstens, was Gewohnheiten betrifft und auch so diese Routinen, was isst man denn?
Und was schnell verfügbar ist, muss man ja auch fairerweise sagen. Ja.
Da muss man sich dann wirklich schon ein bisschen Gedanken machen. Denn natürlich auch Sättigung ist dann bei vielen ein Thema, weil natürlich Ballaststoffe über diese kohlenhydratreichen Lebensmittel natürlich auch einen starken Sättigungseffekt haben. Und wenn die Kohlenhydrate wegfallen, dann gehen die Ballaststoffe meistens runter und dann ist natürlich das Sättigungsgefühl bei ganz vielen auch nicht ideal. Das heißt, man muss sich da schon auch ein bisschen Gedanken drüber machen, wie kriege ich meinen Bauch denn auch zufriedengestellt, also dass der satt ist. Also man muss ja nicht immer übervoll sein.
Obst wird hier gar nicht erwähnt wegen Zucker oder brauche ich das?
Ich bin ja, wie wir schon mittlerweile wissen, nicht der größte Obstfan, weil Obst eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen einen zu guten Ruf hat als eigentlich notwendig. Ja, Obst hat teilweise wunderbare Vitamine, auch Ballaststoffe, also auch an das dürfen wir denken. Nur wenn man, wie früher gesagt, 5 Portionen Obst oder Gemüse am Tag, greifen die meisten Menschen natürlich lieber zum Obst. Das Obst hat aber natürlich unglaublich viel Fructose. Fructose hat einen anderen Stoffwechselweg über die Leber und so weiter. Kennen wir, brauchen wir heute nicht drüber sprechen. Deswegen ist das Obst bei mir gerade auch in der Folge so ein bisschen auch etwas, was vielleicht für viele sogar zu einer enormen Entlastung führen könnte. Wenn ich mir immer so die Einkaufswagen anschaue, die vor mir hergeschoben werden und die Obstsorten, egal ob welche Jahreszeit, alles wird eingekauft, das muss ja auch irgendwer essen. Vielleicht lasst man das einmal weg über 2 Wochen und schaut mal, wie es einem bekommt.
Ja, vor allem die Smoothies sind dann gefährlich, wenn du die selber machst. Das haben wir schon besprochen, weil das würdest du an normalen Obst gar nicht essen. Aber wie gesagt, das ist also für mich auch ein Thema, weil ich dann eher schnell verfügbar zu einem Obst greife, als wie ich jetzt mal Gemüse mache. Ja, weil das meiste roh nicht wirklich schmeckt. Du hast mir dann noch was erwähnt, dass man bei allem, was man jetzt entlasten will oder fasten will, dass man wirklich schaut, dass man Stress und Schlaf, du sagst stabilisiert oder stabilisieren muss. Ich kann jetzt nicht 2 Wochen Urlaub nehmen, nur dass ich jetzt sage, ich entlaste alles. Was ist da das Minimum und warum ist das so wichtig?
Ja, also das ist jetzt ein großes, ganz wesentliches Thema, weil Stress eigentlich dazu führt, dass wir natürlich auch über die Produktion dieser Stresshormone diese ganzen positiven Effekte, die wir durchs Fasten haben und die durch eine Entlastung eigentlich zustande kommen sollten, dysreguliert werden. Also das heißt, wenn ich einen hohen Stresspegel habe, auch wenn es ums Abnehmen geht, der Körper tut sich dann extrem schwer, Gewicht überhaupt zu reduzieren. Also da sind wir in einer ganz, ganz Negativspirale. Da beißt sich die Katze quasi auch immer in den Schwanz. Und ganz viele Menschen kennen das auch. Die sind super diszipliniert zum Beispiel und nehmen trotzdem nicht ab. Also da ist natürlich diese Achse, das ist Cortisol, das ist Insulin, völlig dysreguliert. Und dann ist natürlich auch sehr häufig, dass im Körper per se schon sehr viele so niedriggradige Entzündungen vorhanden sind, also auch diese Low-Grade oder Silent Inflammation. Und das alles ist natürlich für den Körper nicht unbedingt dienlich, wenn wir uns in einer Entlastung oder in einer Abnehmphase befinden? Oder
okay. Ich habe gedacht, dass ich mit Stress eher abnehme, weil der Körper dann sagt, okay, ich muss jetzt alles zur Verfügung stellen, ich krieg weniger, ich muss noch mehr Energie zur Verfügung stellen, aber das anscheinend nicht das richtige.
Bei den meisten Menschen eigentlich nicht. Der Körper beginnt dann eher zu bunkern. Natürlich gibt es auch die Menschen, die unter Stress überhaupt nichts essen können, die dann total quasi aufs Essen fast vergessen und die in einer anderen Stressachse sind. Aber die meisten Menschen, die eigentlich so mit ihrem Gewicht ihr Leben lang ein Problem haben, kommen genau in die andere Achse. Die beginnen dann auch natürlich über diese quasi Reizüberflutung, über diese Stressreaktionen permanent zu snacken, dann eben diese schnell verfügbaren Dinge, weil man dann das Gefühl hat, man quasi stabilisiert damit auch sehr schnell seinen Blutzucker, aber in Wirklichkeit hat man dann extreme Blutzuckerpeaks und das ist genau das, was das Abnehmen eigentlich erschwert.
Okay, verstanden. Wir priorisieren ja immer und fast überall unser liebes Mikrobiom, unsere Haustiere da unten. Und soll ich auf die nicht auch Wert legen oder wären da nicht die positiven Bakterien oder Probiotika sinnvoll? Gibt es da nicht auch Konzepte dafür? Oder soll ich das jetzt einmal wirklich nur über Nahrung und die Entlastung probieren? Oder weil für mich, ich nehme es ja jetzt täglich. Mir tun es gut. Und wenn ich jetzt sage, ich lasse das ein oder andere weg und komme mal vielleicht nicht so ganz auf meine Ballaststoffe, wie schaut das aus? Soll ich da mit Probiotika unterstützen oder kann ich unterstützen oder gibt es da ein Konzept dafür?
Ja, also aus meiner Sicht ist natürlich die Basis immer unser Lebensstil, unsere Ernährung. Das heißt, darüber müssen wir uns als erstes Gedanken machen. Aber Mikrobiom zu priorisieren, macht natürlich gerade auch für mich mega viel Sinn. Ich arbeite damit, ich arbeite in dem Feld und wir sehen einfach, wie viel positiven Einfluss auch gerade in diesen Entlastungsphasen Probiotika, also lebensfähige Bakterien, die wir zu uns nehmen, haben können. Das heißt, wir brauchen dann natürlich aber hochqualitativ ausgewählte und dann macht das wirklich mega viel Sinn, weil die meisten haben ja auch irgendein Bauchthema, also irgendwie Verdauungsprobleme, vielleicht immer wieder mal Blähungen, wechselnder Stuhlgang, dann sehr viele Unverträglichkeiten oder die Haut reagiert auf Nahrungsmittel. Und genau dann wäre es eigentlich in so einer Entlastungsphase auch dienlich, dass man vielleicht das Mikrobiom versucht, über die Gabe von Multispezies-Probiotika zu stabilisieren. Das heißt, da haben wir ganz klar den Fokus auch auf quasi diese Stabilisierung eines Gesamtmilieus, um einerseits die Entzündungen zu reduzieren. Wir wissen ja, dass sehr stark diese Entzündungskaskade aus unserem Mikrobiom eigentlich angetriggert wird, wenn die falschen Bakterien in hoher Menge vorhanden sind. Und da, ja, da macht es natürlich durchaus Sinn, sich da auch mit den geeigneten Produkten auseinanderzusetzen.
Na, da habt ihr was entwickelt. Diese Wunschfigur-Konzept, ist das ein Marketing-Gag oder was steht hinter einem Wunschfigur-Konzept? Also ich kenne schon so Wunschfiguren, ich weiß nicht, ob die in meinem Alter noch möglich sein. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Sixpack, aber würde sowas bei jedem funktionieren, wenn ich sage jetzt, Wunschfigur-Konzept klingt ja zu schön, um wahr zu sein?
Ja, Wunsch. Das Wort Wunsch ist natürlich schon ganz marketinglastig, klar. Ich komme jetzt nicht aus dem Marketing, aber ich finde natürlich, dass wir brauchen ja immer auch irgendeine ideale Vorstellung, irgendein Bild, das wir im Kopf haben, an dem wir uns orientieren wollen. Das heißt also, dass dieses Wunschfigur-Konzept eigentlich daraus entstanden ist, dass man genau diese Abnehmphasen oder diese Entlastungsphasen auch mit einem kompletten Konzept unterstützen kann. Also neben den Probiotikern, also den Bakterien, auch über Präbiotika. Das heißt, die Ballaststoffe, diese quasi das Futter für unsere guten Bakterien und dann in dem Fall auch noch quasi einen Tee, also einen Bittertee, Carandea heißt der, der quasi zusätzlich einen positiven Effekt hat. Und dann ist das quasi in auch mehrere Stufen sozusagen über die Produkte aufgebaut.
Was hat der Bittertee für einen Effekt? Weil schmecken wir da nicht gut, so wie du jetzt angepriesen hast?
Was ist dann? Das tut mir leid. Na, ich mag ihn zum Beispiel ganz gerne. Also ich bin ja ein Typ, ich kaufe gerne wirklich Bitterstoffe ein, leg die ein, fermentiere auch bittere Dinge. Also das ist für viele ganz etwas Unangenehmes auf der Zunge. Ich mag es aber ganz gern. Deswegen dieser Carantea, das ist ein Bittergurkentee, also der quasi die Bittergurke, die hat einen total positiven Effekt eben durch einerseits diese Bitterstoffe, weil dadurch auch diese Cravings, also diese Gelüste auf extrem süße Dinge reduziert wird und zusätzlich natürlich auch die Gallensäure anregt, also die Galle anregt, Gallensäuren zu produzieren und auch natürlich Enzyme ausschüttet vermehrt über diese Bitterstoffe, die dann auch verdauungsförderlich sind. Also das wäre durchaus positiv. Ich trinke den immer gern, aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, boah, also mir reichen da 2-3 Wochen in dieser Entlastungsphase, ich brauche den nicht permanent. Aber die Bittergurke, die schaut sogar ganz witzig aus. Die hat einen total positiven Effekt auf unseren Stoffwechsel.
Ja, klingen tut's nicht sehr einladend. Gibt es eine Alternative zu dem Bitter, zur Bittergurke?
Naja, alles was bitter ist, aber bitter bleibt bitter. Also grundsätzlich, ich sage ja immer, die Bitterstoffe kommen bei uns in der Basisernährung ja mittlerweile leider viel zu kurz.
Ja.
Bitterstoffe sind aber super, super wichtig, gerade wenn es um die Verdauungsleistung geht, weil es einfach wirklich einen wesentlichen unterstützenden Effekt hat. Und grundsätzlich sollte man ja Mahlzeiten auch mit so einem bitteren Reiz auf der Zunge abschließen, weil das quasi dann auch verdauungsförderlich wäre. Wir kennen aber natürlich auch den Digestive, der ja auch sehr häufig quasi aber natürlich mit Alkohol versetzt, auf Bitterstoffe basiert. Also da ist ja das Konzept ein ähnliches, um einfach quasi den Körper dahingehend anzuregen, auch verdauen oder schwer verdauliche Dinge, also Fette sind ja für den Körper durchaus sehr schwer verdaulich, einfacher auseinander zu dröseln sozusagen und dann auch leichter verdaubar zu machen.
Das Ziel von diesem Bittertee ist dann, dass ich quasi kein Verlangen mehr nach was Süßen oder etc. auch habe, oder? Oder es erleichtert das Ganze? Also wäre den wahrscheinlich am Abend nach dem Essen, sollte ich den trinken in der Phase, oder?
Ja, also einerseits hat man ganz stark gesehen, dass eben diese Heißhungerattacken auf Süßes weniger werden, wenn man Bitterstoffe vermehrt zu sich nimmt. Dann andererseits eben diese verdauungsfördernden Effekte, da eben vermehrt die Gallensäureproduktion angeregt werden und auch die Enzyme, die für die Verdauung notwendig sind. Und was man in einer Studie auch gesehen hat, ist, dass es nachweislich auch eine positive Wirkung auf die Stabilisierung unseres Blutzuckers hat. Das heißt, dass er auch blutzuckerstabilisierend ist. Und das sind natürlich alles wesentliche Punkte, wenn wir über Entlastung sprechen, die dienlich sind.
Aber ich wäre jetzt auch deswegen, wenn ich nicht aufpasse auf die Bewegung und Ernährung, kann ich 10 Kilo abnehmen, nur weil ich den Tee trinke und Präbiotika zu mir nehme, oder?
Eher nicht. Also das wäre quasi ein sehr unseriöses Versprechen. Aber es kommt immer drauf an. Es ist auch die Ausgangslage entscheidend. Also
okay.
Es gibt ja da durchaus spannende Geschichten. Das war ja letztes Jahr auch so ein TikTok-Trend, dass über die Einnahme von Omnibiotic 10 über unglaubliche 8 bis 12 Kilo Gewichtsreduktion gesprochen wurde.
Aber halt. Viral. Omnibiotic 10 hast du jetzt gesagt.
Ja, genau.
Das ist eigentlich, was ich nehme, wenn ich ein Antibiotikum kriege,
ja,
oder?
Ja, genau. Das ist spannend. Also ich weiß auch nicht genau, wie dieser Influencer-Trend zustande gekommen ist. Aber natürlich, ich meine, bei vielen Menschen hat doch so eine Probiotika-Kur doch ungeahnte Effekte auch auf den Stoffwechsel, weil einfach auch einmal quasi die Stuhlfrequenz bei vielen enorm erhöht wird und man möchte sich gar nicht vorstellen, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, wie viel Gewicht so an Stuhl in manchen Menschen herumliegt.
Nein, das will ich mir, also ich stelle mir gern viel vor, ich rede auch schon sehr natürlich über den Stuhlgang und alles Mögliche, aber wie viel Stuhl herumliegt in einem Menschen.
Das war jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt.
Aber aber deswegen haben wir es auch verstanden.
Ja.
Aber gibt es da wirklich eine Datenlage dazu oder ist das jetzt jemandem passiert und der war halt damit erfolgreich auf TikTok? Weil ihr, was ich mir erinnern kann, gibt es ja eigene Produkte. Also ihr würdet sie jetzt nicht zum Abnehmen Omnibiotic 10 empfehlen, sondern da gibt es ja Metabolic zum Beispiel, oder?
Genau. Du kennst dich schon so gut aus, wir könnten dich eigentlich schon durchaus auch für den Vertrieb einsetzen.
Richtig.
Ja. Also auch in diesem Wunschfigur-Konzept ist ja das Omnibiotic Metabolic enthalten als quasi Basis-Probiotikum. Und da ist die Studienlage eine andere. Also mittlerweile hat man da ja ganz gut erkannt, dass es da vor allem über zwei große Bakteriengruppen sehr viel Effekte gibt. Also das sind Bacteroidetes und Firmicutes-Bakterien. Die Firmicutes, ich sage immer, das sind so die Ötzi-Bakterien, weil der hatte nachweislich viele von denen. Und die produzieren in ihrem quasi eigenen Stoffwechsel relativ viel Energie. Das heißt, die verstoffwechseln alles so lange, bis da überhaupt kein Energie, bis nichts mehr drin ist. Aber so lange sind sie aktiv und sind also quasi hochaktive Energieproduzenten sozusagen. Und für den Ötzi war das durchaus dienlich, weil der hat ja vielleicht nicht jeden Tag was zum Futtern bekommen. Und der hat natürlich auch über so eine aktive Bakterien durchaus zusätzlich Energie bekommen. Heute brauchen wir das nicht, weil der Billa, der Lidl und der Merkur nebeneinander stehen und wir eigentlich ständig ein Überangebot an Nahrung haben. Aber spannenderweise hat man erkannt, dass Menschen, die eher zur Gewichtszunahme oder sogar adipös sind, dazu neigen, eine verschobene Ratio zu haben zwischen diesen zwei Bakteriengruppen und mehr Firmicutes-Bakterien haben. So, ich gebe aber zu bedenken, das ist jetzt nichts, was angeboren ist.
Okay, das heißt, das kann ich auch wieder mit einer Kur oder mit Einnahme in den Griff kriegen? Wenn du sagst,
also mir geht es jetzt wirklich nochmal einen Schritt vorher, weil das ist ein großes Missverständnis. Die sind nicht einfach nur da und deswegen sind die Menschen übergewichtig, sondern die sind da, weil sie auch gefüttert wurden. Also es ist auch spannend, das ist natürlich, wenn ich sehr quasi schnell verfügbare Kohlenhydrate permanent zu mir nehme, über einen langen Zeitraum auch diese quasi hohe Nahrungsfrequenz habe, also sehr viel ständig esse, dann verschiebt sich diese Ratio auch nachweislich. Das heißt, das ist in den wenigsten Fällen quasi Gott gegeben und leider angeboren, sondern die Basis ist wieder unser Lebensstil. Aber wir können dann über eine Lebensstilveränderung, das ist einmal ein wichtiger Punkt, ich brauche eine Lebensstilveränderung und dann natürlich auch die Unterstützung mit Probiotikern hier einen durchaus positiven Effekt herbeiführen. Das ist mir schon wichtig.
Ja, ja, aber für mich jetzt, diese Leute, die diese Bakterien haben, die sie behindern beim Abnehmen, lass mich das so ausdrücken, ja?
Ja, weil sie einfach mehr Energie
produzieren. Die können quasi diese Bakterien aushungern oder durch andere ersetzen, wenn sie ihren Lebensstil ändern, weniger zu sich nehmen und positive Bakterien. Einfach erklärt. Ich weiß, du schüttelst
genau,
den Kopf.
Ja, aber du hast es eh schon erklärt. Ich meine, einerseits, wir brauchen einen anderen Lebensstil. Das, was wir zu uns nehmen, wird unsere Bakterien füttern. Das heißt, das ist essentiell. Natürlich, wenn ich dann probiotisch zusätzlich
unterstütze,
dann geht es einfach viel schneller und vor allem diese Umstellungsphase wird wesentlich erleichtert, weil du musst dir natürlich vorstellen, jede Nahrungsumstellung bringt ja auch bei vielen Menschen nicht nur positive Effekte mit sich. Also das hat ja natürlich auch, die einen haben ständig Hunger, die anderen haben massiv Blähungen, Verstopfungen. Und da sieht man eigentlich die positivsten Effekte, dass wenn man probiotisch unterstützt, genau in dieser Umstellungsphase, dann ist die Compliance viel höher, weil diese negativen Symptome reduziert werden.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Aber ein Thema noch, Simone, weil wir darüber geredet haben, was Entzündungen, also sowas wie Leaky Gut, kann das echt ein Problem werden beim Abnehmen auch? Oder hat das andere Probleme? Das ist ja Entzündung,
also
oder?
Entzündungen per se und Entzündungen, die entstehen durch ein Leaky Gut, also für alle, die heute vielleicht das erste Mal über unseren Podcast gestolpert sind, was ist denn so ein Leaky Gut? Also so ein bisschen ein geflügeltes Wort mittlerweile, wenn wir über eine Permeabilitätsstörung im Darm sprechen. Das heißt, der Darm.
Durchlässiger
ja,
Darm.
Genau. Der Darm ist ja durchaus permeabel, das heißt durchlässig, weil sonst würde ja der Nährstoff nicht dorthin kommen, wo er hinkommen soll, weil es ja ein geschlossenes System vom Mund bis zum Rektum ist mehr oder weniger ein Rohr. Aber diese Permeabilität, also diese Durchlässigkeit, die ist ja durchaus gegeben und da gibt es einen Steuerungseffekt. Mhm. Aber wenn das erhöht ist permanent durch zum Beispiel Toxine, die unsere Bakterien vermehrt produzieren oder über Nahrung, zum Beispiel Gluten ist so etwas, das das ganz stark antriggert oder aber auch zum Beispiel Medikamente wie Antibiotika, dann kann der Darm phasenweise und manchmal physiologisch sehr lange sehr stark durchlässig sein. Also nicht falsch verstehen, das ist, der Darm hat dann keine Löcher, er ist nur quasi nicht mehr so schließfähig, wie er das eigentlich sein sollte. Die Ansteuerung.
Ja, aber simpel erklärt, durchlässig heißt, dass irgendwas durchgeht. Also genau. Da muss
vermehrt.
Da ist es nicht komplett zu. Ja?
Genau.
Und das
genau,
ist nicht
das
gut.
Ist dann, und dann sprechen wir von einem leaky gut, also von einem löchrigen Darm, aber ich erwähne das halt immer
und
nicht.
Das ist fürs Abnehmen ein Thema.
Genau, das ist fürs Abnehmen deswegen so problematisch, weil was passiert, wenn der Darm nicht ganz permeabel ist, also wenn die Durchlässigkeit erhöht ist? Es kommen permanent unverdaute Nahrungsbestandteile, Bakterien, Viren, Toxine in die Blutbahn, die diffundieren dann in erhöhter Menge und das Immunsystem reagiert. Das Immunsystem reagiert und es kommt zu sogenannten Silent- oder Low-Grade-Inflammation. Das kann sich irgendwo im Körper bemerkbar machen. Der eine hat vermehrt Kopfschmerzen, der andere schlaft nicht so gut und der dritte, da verändert sich das Hautbild und so weiter. Das heißt, diese Low-Grade-Inflammation, das kann ich auch nicht im Blut über ein klassisches CRP, das ist ja der klassische Entzündungsmarker messen, da wird es noch nicht anschlagen. Aber es gibt ein sogenanntes HS-CRP, also ein hochsensitives, das zahlt die Krankenkasse zwar nicht, würde ich aber jeden, der denkt, er hat vielleicht so eine Problematik, durchaus einmal als Invest raten.
Beim klassischen Mikrobiom-Test sehe ich das auch?
Beim klassischen Mikrobiom-Test, wenn er so aufgebaut ist, dass alle Entzündungsmarker und eben Permeabilitätsmarker vorhanden sind und ich einen Therapeuten habe, der das gut lesen kann, also der das auch versteht, was da steht, dann kann ich das durchaus auch ein Leaky Gut diagnostizieren über einen Stuhltest.
Jetzt gehe ich nochmal zurück, nachdem wir ja dann auch Tipps geben wollen, wo du sagst, okay, ich habe das jetzt gehört, habe der Simone wirklich interessiert zugehört und will jetzt damit anfangen. Dann lass uns das nochmal durchgehen. Dann ist es aber doch schon auch wichtig zu wissen, habe ich einen Leaky Gut oder habe ich keinen. Das heißt, ich sollte einen Test machen oder brauche ich den nicht und setze dieses Drei-Stufen-Konzept dadurch. Und was ist die Logik hinter den drei Stufen?
Du meinst jetzt die drei Stufen im Wunschfigur-Konzept?
Ja.
Ja, also grundsätzlich, du weißt, ich bin ein Freund der Messung. Das heißt, ich empfehle jeden, der quasi mal auch klassischerweise wie ein- oder zweimal im Jahr ein Blutbild macht, auch einmal im Jahr mindestens seinen Darm checken zu lassen. Und das über diese Entzündungsparameter. Natürlich auch kann man sich bakterielle Besiedelung anschauen. Wir können uns sogar den Stoffwechselaktivität von Bakterien anschauen. Das würde ich jedem raten, weil das ist sehr hilfreich. Auch
kannst du das auch verlinken? Muss man ja nicht machen, aber dass es gut wäre und wir machen das ja, dann ist es kein Fehler. Aber ich denke mir jetzt fange ich mit dem an. Ist ja immer nicht ganz so einfach. Jetzt ziehe ich das 14 Tage oder vielleicht so 21 Tage durch und dann habe ich den Test nicht gemacht und frage mich dann, warum es nicht so viel gebracht hat, wie es vielleicht bringen hätte sollen. Oder ist das nicht das Thema?
Also nach einer Woche werde ich da keine Veränderung sehen. Also das bitte nicht da falsch verstehen. Erstens, ein Mikrobiom-Test ist immer eine Momentaufnahme. Das heißt, wir müssen präanalytisch da schon ein paar Dinge beachten. Was habe ich vorher gegessen? Habe ich vorher Medikamente eingenommen? Hatte ich enorm viel Stress und so weiter? Das heißt, ein guter Therapeut wird das vorher abchecken. Für mich ist es eher eine Basisdiagnostik. Das heißt, das ist etwas, was jeder Mensch sich regelmäßig anschauen sollte, vor allem eben diese Entzündungsparameter und so weiter. Und das ist schon entscheidend. Aber es wird mir jetzt nicht so viel bringen, wenn ich sage, ich mache Ich beginne heute mit dem Wunschfigurkonzept und möchte nach 2 Wochen sehen, ob sich da etwas verändert hat. Das kann schon durchaus sein, weil wir wissen ja, bestimmte Dinge verändern sich sehr schnell. Aber gerade wenn wir über Entzündungsparameter sprechen, da kann es durchaus sein, dass das doch länger dauert und deswegen auch ich immer Lebensstilveränderung appelliere oder postuliere. Das heißt, das ist mir extrem wichtig, dass wir da ganz viele Parameter haben, die unseren Lebensstil betreffen.
Okay. Was mir noch ganz wichtig ist, dass man das, ich weiß nicht, ob wir das in den Show Notes machen können, aber dass du dieses 3-Stufen-Konzept, dass wir da vielleicht die wichtigsten Parameter noch einmal reingeben. Ja, was leistet das im Programm? Wie mache ich die Stufe 1 richtig? Was sind die typischen Fehler? Dass man das wirklich in Stichworten noch einmal aufzieht. Ja, auch wann soll ich diesen Tee trinken? Dann, wie viel soll ich trinken? Was sind die absoluten No-Gos? Ja. Und wo kann man sich vielleicht ein bisschen durchschummeln, wenn es dann nicht ganz so gut geht? Das wäre mir wieder voll wichtig. Ja, weil da stehen ja die ganzen Snacks, habe ich da in der Vorbereitung gesehen, die sind eigentlich überall rausgestrichen. Und zwischendurch braucht man irgendwas. Und was kann man dann snacken, wenn man irgendwie Not hat?
Ja, das ist natürlich hilfreich. Das werden wir gerne in die Shownotes geben. Und auch diese 3 Stufen und warum da eine gewisse Logik dahinter ist, ist einfach auch ganz wichtig zu verstehen, weil wir natürlich einerseits das mikrobielle Setting vorbereiten wollen. Also das heißt auch unser Mikrobiom da positiv beeinflussen, dass das dann überhaupt zu einer Veränderung auch vielleicht hinsichtlich des Gewichts oder auch des Wohlgefühls. Gell? Bei manchen Menschen steht gar nicht primär eine Gewichtsreduktion im Vordergrund, sondern eher auch die Verdauung wieder auf Vordermann zu bringen, weil sie da eben massive Probleme haben, die den Lebensstil auch oder die einfach die Lebensqualität beeinflusst. Und dann brauchen wir natürlich die Präbiotika. Über das Apfelpektin haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Also die Präbiotika sind natürlich da ganz enorm wichtig. Und für
also es heißt eigentlich gezieltes Füttern von meinem Mikrobiom, oder?
Genau, die guten Bakterien lieben Apfelpektin und deswegen gibt es Apfelpektin.
Wo gibt es das? Was ist
als
das
Kapsel,
überhaupt? Ich kenne das gar nicht.
Reines Apfelpektin ist grundsätzlich im Apfel enthalten, heißt, also ist quasi der Ballaststoff, der primäre Ballaststoff. Und lieben unsere quasi vor allem diese schlank machenden Bakterien, also die Figurschmeichler sozusagen, so wie sie bei uns im Institut Allergosan auch benannt werden, die lieben Apfelpektin. Das heißt, da füttern wir gezielt und setzen dann quasi auch diesen Hebel in Bewegung, dass sich das Mikrobiom in die richtige Balance verändern kann. Und dann das dritte, der dritte Step, über den wir eben ein bisschen gesprochen haben, ist eben dieser bittere Tee, dieser Carantea-Tee, der den Stoffwechsel einerseits unterstützt und andererseits auch ein bisschen quasi diese Gelüste auf Heißhunger reduziert.
Und dann fühle ich mich wohl nach 14 Tagen, nach 21 Tagen und habe vielleicht auch, wenn ich es will, abgenommen. Ne? Aber es ersetzt alles bitte nicht die Bewegung und die zusätzliche Nahrung, die ich zu mir nehme.
Genau. Basisernährung, Stressreduktion, Bewegung, das sind die Basishebel und dann in Kombination mit ausgewählten tollen Produkten, die genau dort hineinspielen, dann ist quasi dem Erfolg eigentlich fast nichts mehr entgegenzubringen.
Na bitte, und dann rennt der 60-jährige Alex mit einem Sixpack durch die Gegend. Oh, dass ich das jetzt auch noch mache? Nein, ich wär ein paar Sachen probieren, denn den muss ich mal probieren, aber...
Ja.
Was jetzt nicht, das Apfelpektin, das habe ich überhaupt noch nie gehört, sage ich ganz offen.
Das
muss man aber als Kapsel einnehmen. Ne?
Genau, da das nimmt man als Kapsel ein, weil einfach quasi in einem Apfel gar nicht, also quasi wir könnten gar nicht so viele Äpfel essen, dass wir auf die notwendige Menge quasi, um unsere Bakterien zu füttern, kommen würden. Also kein Mensch will irgendwie so viele Äpfel am Tag.
Und wenn ich so viel Äpfel isst, dann habe ich wieder das Problem mit der Fructose. Also das habe ich sogar schon kapiert. Ich lerne dazu. Liebe Simone, dann haben wir eine Möglichkeit, weil jetzt ganz ehrlich, das würde jetzt im Normalfall nicht was kosten, oder? Das würde jetzt eine Vorbereitung kosten, dass ich mir da Zeit nehme, dass ich ein, zwei Produkte habe, den Tee, Apfelpektin, schauen, wie mein Mikrobiom ausschaut und dann lege ich los.
Ja, genau. Und eben für alle, die jetzt total motiviert sind und das Wunschfigur-Konzept umsetzen wollen, da haben wir natürlich auch in den Shownotes wieder einen Code, wo ihr im Shop auch vergünstigt einkaufen könnt. Und das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, da mal quasi auch ein paar Euro zu sparen.
Na bitte, fröhliches Abnehmen.
Fröhliches Abnehmen. Bis zum nächsten Mal, Alex.
Ja.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.